Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Freitag, der 28. August. Es ist 7.07 Uhr und damit Zeit für Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen. Aus aktuellem Anlass heute mal kein allzu launiger Einstieg bei uns. Wir erzählen euch stattdessen gleich, was wir heute in der Sendung so vorhaben.
Das Wochenende bietet großen Sport. Die Tour de France startet mit zweimonatiger Verspätung und Corona-bedingten Neuerungen. Außerdem verabschieden wir zwei Tennislegenden in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir werfen einen Blick auf das, was die neue Saison für Bayer Leverkusen so mit sich bringen wird, haben unser gewohntes Dreierketten-Rubriken-Feature für euch. Doch zum Start gibt's natürlich noch ein Thema, das den gestrigen Tag bestimmte, wir aber gestern Morgen nicht in der Sendung hatten.
Und zwar aus gutem Grund, denn es ist zu wichtig und hat eine zu große Tragweite, als dass wir es mit einem Schnellschuss am frühen Morgen einfach mal so schnell abhandeln wollten. Es geht um die Proteste in der NBA, denn fast im ganzen US-Sport gegen Rassismus und Polizeigewalt wird demonstriert. Diese Proteste haben mit dem Spielboykott der Bucks ein ganz neues Level erreicht. Mittlerweile haben wir die Fakten für uns aufgearbeitet und Malte ordnet für euch die Lage mal so ein bisschen in einem Kommentar ein.
Kommentar.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit ereignete sich Historisches. Das Team der Milwaukee Bucks boykottierte das NBA-Duell gegen die Orlando Magic aus Protest gegen die Polizeigewalt in den USA gegen Schwarze, aus Protest gegen die Schüsse eines weißen Polizisten auf Jacob Blake. Und das Beispiel der Bucks, das stieß auf Solidarität, breitete sich auf die komplette NBA und darüber hinaus auch auf andere Sportarten aus, auf die MLB, die MLS, die WNBA. Die Lakers und die Clippers, die würden die Saisonstand jetzt sogar sofort beenden wollen. Eine solche Positionierung auf politischer Ebene, ligaübergreifend, so geschlossen, hat es bisher noch nie gegeben. Die Zeit des Redens, die Zeit der Lippenbekenntnisse scheint damit hoffentlich endlich vorbei zu sein. Die Bucks haben den Gesten, den Aufdrucken auf Spruchbändern und T-Shirts endlich Taten folgen lassen und aktiv gehandelt, Druck aufgebaut, versucht, ihren Einfluss zu nutzen, um politisch endlich etwas zu verändern. Am Jahrestag der Antirassismusaktion von Colin Kaepernick vor 4 Jahren, fast auf den Tag genau 57 Jahre nach der legendären Rede von Martin Luther King, 57 Jahre nach I Have a Dream, war das ein starkes Zeichen. Ein wunderbares Zeichen, ein mutmachendes Zeichen. Gesellschaftliche Verantwortung ist wichtiger als sportliche Ergebnisse. Denn die Bucks, die hätten mit einem Sieg gegen die Magic bereits den Halbfinaleinzug klar machen können. Fuck it, we demand change, brachte es Lakers-Star LeBron James per Tweet auf den Punkt. Die Milwaukee Bucks, die NBA-Spieler, setzten ein Zeichen, das andere aufnahmen. Das war ein mutmachendes Zeichen dafür, dass der von so vielen geforderte und dringend notwendige Wandel im Bewusstsein der Masse vielleicht wirklich endlich bewusst angekommen ist. Deshalb kann und darf dieser Boykott auch nur der Anfang gewesen sein. Auch wenn die NBA-Playoffs fortgesetzt werden, darf jetzt nicht wieder normal zur Tagesordnung übergegangen werden. Die Mittel der Spieler sind allerdings begrenzt. Wirkliche Veränderungen können sie nur indirekt bewirken. Sie haben dank ihrer Reichweite, ihrer Popularität zwar Einfluss auf die Meinung der Öffentlichkeit, aber die wirkliche politische Macht, die besitzen die Eigentümer der Teams, die NBA-Bosse. Die sind vornehmlich weiß und für sie steht auch sehr viel Geld auf dem Spiel, aber sie sind jetzt gefordert. Vielleicht könnte ihr Beispiel dann auch zum Beispiel auf die konservative NHL abfärben, die den Betrieb aufrecht erhielt, stand jetzt lediglich ein Statement mit Genesungswünschen an Jacob Blake verlas. Die Entscheidung der Spieler, am Mittwoch nicht zu spielen, unterstützten die NBA-Teambosse ausdrücklich. Aber wie weit gehen Sie darüber hinaus noch mit, beziehungsweise selbst voran?
Top-Thema.
Morgen wird einiges anders laufen, als es seit Jahrzehnten üblich ist. Der Etappensieger oder der Träger des gelben Trikots zum Beispiel, der wird ungeküsst vom Podium herabsteigen müssen. Küsschen links, Küsschen rechts ist Stand jetzt nicht erlaubt, wenn die Tour de France Corona-bedingt mit zweimonatiger Verspätung in Nizza in die 107. Auflage startet. Vor deutlich reduzierter Zuschauerschar, weniger Offiziellen und Journalisten, mit halbierter Werbekarawane und natürlich unter verschärften Hygienebedingungen. Fahrer, Entourage und Öffentlichkeit sind in strikt voneinander getrennten Bubbles unterwegs. Fahrer werden regelmäßig getestet, zweimal vor der Tour und an den Ruhetagen, und zwei positive Tests innerhalb eines Teams führen zum Aus der ganzen Mannschaft. Das sind so mal die groben Rahmenbedingungen, unter denen die Fahrer um den Toursieg fahren werden. Doch wer könnte diesen Toursieg holen? Wir fragen mal nach bei unserem Radsportexperten, dem langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk. Hallo Herr Munk.
Hallo Herr Asmus.
Herr Munk, wer sind denn unter diesen neuen Voraussetzungen für Sie die Favoriten auf den Sieg bei dieser doch recht besonderen Tour de France?
Nachdem ja einige der Favoriten sich bei der Dauphine Libéré abgelegt haben, unter anderem auch an der Primož Roglič, weiß ich nicht, was der jetzt die letzten Wochen oder Tage trainieren konnte, ob der nochmal in roten Bereichen drin war. Also jetzt auch aufgrund der Besonderheit der Strecke, so viel Höhenmeter wie noch nie in der ersten Woche, würde ich jetzt mal auf den Egan Bernal.
Also Sie gehen auch davon aus, das kommt einem Kletterspezialisten am Ende entgegen, diese Streckenführung der Tour?
Absolut. Und vor allem, weil es geht ja schon sehr, sehr profiliert los, die Tour de France dieses Jahr. Also es gibt keine Einrollphasen. Die erste Woche fordert die Fahrer schon ganz schön. Da muss man mal auch gucken, wie sehr die sich schon ein in den Schuh fahren. Also sehr spannende Tour de France. Und ich gehe davon aus, dass ein Kletterspezialist also die ganz vorne beendet. Also aus meiner Sicht Bernal, ich weiß nicht, wie Roglic, der war ja eine Superform, also vor seinem Sturz, wie er sich erholt, aber ist natürlich auch ein Kandidat. Wird auch noch ein Nairo Quintana dazu tun. Der hat sich ja durch seinen Teamwechsel sehr gut erholt als alleiniger Kapitän. Und ja, Warren Barguil ist ja auch noch bei ihnen in der Mannschaft, bei Arkea Samsic. Also da bin ich gespannt.
Wie schätzen Sie die Chancen von Thibaut Pinot ein, zumindest aufs Podium zu kommen? Das ist ja nur einer der großen Hoffnungsträger der Franzosen, ja im Prinzip seit Jahren, aber einer, der auch immer wieder Pech hatte bei der Tour, ständig verletzt war, viermal schon aufgeben musste, aber der in diesem Jahr von vielen Franzosen zumindest als legitimer Nachfolger von Bernard Hinault gesehen wird, zumindest als einer, der die Chance hat, nach 35 Jahren nach Hinault mal wieder ganz oben zu landen.
Es war ja ein Drama letztes Jahr, also wie er wegen muskulären Problemen aussteigen musste. Also für mich war bis dahin mit der stärkste Fahrer in den Bergen. Also das Profil sollte ihm entgegenkommen. Ich weiß jetzt auch nicht, die mentale Komponente, was die bei ihm für eine Rolle spielt. Er war in den letzten Jahren ist auch mit großen Hoffnungen reingegangen in die Tour und hatte dann doch immer ja einiges an Pech. Aber es kann sein, dass er das jetzt positiv umleitet und gerade aufgrund der Besonderheiten dieser Tour de France dieses Jahr, dass er es vielleicht doch aufs Podium schafft. Also ich würde es ihm wünschen, ich drücke ihm die Daumen.
Was erwarten Sie von Emanuel Buchmann nach seinem Sturz jetzt im Vorfeld der Tour? Natürlich gehandicapt, sagt er selber auch noch, ja, Schmerzen sind noch da. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es laufen wird.
Ist die Frage, ob er jetzt bewusst tief stapelt bei der ganzen Geschichte oder ja, also ist wahrscheinlich besser jetzt erst einmal so ein bisschen da defensiver vorzugehen. Kommt drauf an, wie lange er jetzt nach seinem Sturz tatsächlich nicht trainieren konnte. Also aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht ist es so, wenn ich eine Rundfahrt gehe, soll ich das immer mit dem laufenden Motor machen. Das heißt also, Systeme sollten alle hochgefahren sein. Vor allem, weil dieses Jahr ist es ja fast nicht möglich, sich einzurollen. Kommt drauf an, also wie er da reinkommt in die Rundfahrt. Wenn er keine Beschwerden hat und in den letzten Tagen auch nochmal in die roten Bereiche reingehen konnte, sehe ich gute Chancen für ihn vorne reinzufahren. Kann allerdings auch sein, dass die erste schon relativ schwere Woche ihm ziemlich zusetzt.
Wir sprachen neulich an dieser Stelle ja auch über das Thema Sicherheit im Radsport, gerade auch was Sprintankünfte anbelangt. Die Fahrer riskieren ziemlich viel aufgrund der kurzen Saison, weil viel auf dem Spiel steht. Arbeitsplätze, Geld, das haben sie uns neulich erklärt. Jetzt sprach Max Schachmann im Vorfeld gegenüber der FAZ auch davon, dass er jetzt bei der Tour ein Gemetzel befürchte. Also aufgrund dieser Bedingungen, die Sie ja schon skizziert haben. Teilen Sie die Meinung, wird es bei der Tour wirklich so hart zur Sache gehen?
Tour de France ist ein besonderes Rennen. Ich glaube, Ralf Denk hat ja auch gesagt, also dass die Tour de France das wichtigste Rennen ist, auch für die Sponsoren und ob die anderen stattfinden. Das ist dann nicht mehr, fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht. Also besondere Situation dieses Jahr, Tour de France. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da richtig zur Sache geht.
Wie bewerten Sie den Start von Max Schachmann mit seinem Schlüsselbeinbruch?
Also er hat Mut. Also da kann man nur einen Hut ziehen, wenn er das macht. Ich gehe davon aus, das medizinische Personal hat ja auch MRT, da auch die Röntgenbilder, die können es einschätzen. Und Tyler Hamilton ist 2004 ja auch schon einmal mit dem Harris im Schlüsselbein auf Platz 4 Plasmor gefahren. Frage ist halt immer, wie sicher auf dem Rad ist, wenn jetzt mal durch ein Schlagloch geht oder wenn jetzt einfach mal ein bisschen ruppiger wird alles, wie sich das auch auf den Oberkörper, also auf Schlüsselbein auswirkt. Aber wenn er an den Start geht, gehe ich mal davon aus, also dass es gute Gründe dafür gibt.
Wir haben die Gegner auf der Strecke, wir haben die Strecke, die ja auch an sich dann immer schon ein Gegner ist, wenn die Bedingungen hart werden, aber ein unsichtbarer Gegner, der fährt ja permanent auch noch mit, das Coronavirus. Die Corona-Neuinfektionen in Frankreich steigen aktuell ja wieder an, über 5000 Neuinfektionen an einem Tag, Stand jetzt. Jetzt werden die Fahrer und Teams von der Außenwelt ja ziemlich abgeschottet, regelmäßig getestet. Glauben Sie, die Tour erreicht Paris und dann auch in voller Teamstärke oder glauben Sie, das Virus schlägt zu?
Also die Franzosen haben es im Frühjahr schon bewiesen bei Paris-Nizza, also dass das machbar ist, weil das natürlich auch wesentlich kürzer war, die letzte Etappe. Darauf haben sie ja verzichtet auf Sicherheitsgründen, aber ich glaube, die haben da schon mal die Erfahrungen gemacht jetzt durch Paris-Nizza. 3 Wochen ist eine lange Zeit und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es jetzt auch Champions League Fußball zum Beispiel Großveranstaltungen gab, also wo auch sehr viele Menschen zusammen waren. Ich hoffe, dass die Tour also bis Paris läuft. Und ist natürlich auch noch so ein bisschen, nachdem Bora jetzt schon getroffen wurde, also anscheinend mit einem Falsch-Positiv-Test, ist natürlich auch die Frage, dann wie sich das auswirken könnte.
Einschätzung unseres Radsportexperten Manfred Munk, seit fast 30 Jahren als Radsporttrainer unterwegs. Ja, und die Tour de France, die werden wir natürlich auch hier bei Stand jetzt regelmäßig für euch thematisieren, hoffentlich vor allem aus sportlicher Sicht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Gestern ging eine Ära zu Ende. Die Bryan Brothers, das erfolgreichste Tennis-Doppel aller Zeiten, die haben mit sofortiger Wirkung ihre über 20-jährige Karriere beendet. Eigentlich wollten sie die Saison 2020 nutzen, um langsam Abschied vom Tennis zu nehmen. Sie wollten quasi eine Abschiedstournee durchlaufen, doch Covid-19 kam ihnen dann in die Quere und anstatt vor leeren Stadien ihren Abschied zu nehmen, verabschiedeten sie sich jetzt kurz und schmerzlos einfach so. Wir lassen uns diesen Abschied von unserem Tennisexperten Andreas Thies von Chip & Charge nochmal einordnen. Andreas, was hat die Bryans so besonders gemacht?
Mike und der 2 Minuten jüngere Bob Bryan haben das Doppelspiel auf eine neue Stufe gehoben, so muss man es sagen. Eineige Zwillinge, sämtliche Aktionen auf dem Platz schienen einstudiert. Missverständnisse, wer welchen Teil des Platzes abdeckt, die gab es nicht, nie. Dazu die perfekte Kombination für ein Doppel. Hier der Linkshänder Bob, der am Netz eigentlich keine Fehler machte, dort der Rechtshänder Mike mit dem etwas besseren Aufschlag. Anfangs haben es beide noch versucht im Einzel. Als sie dann feststellten, dass sie zusammen besser als alle anderen sind, verlegten sie sich ausschließlich aufs Doppel. 119 Titel, mehr als doppelt so viele wie die Woodies, Todd Woodbridge und Mark Woodford. 16 Grand-Slam-Siege zusammen. Sie gewannen alle Turniere, die jemals zur Masters-Serie gehörten, haben Olympiagold gewonnen, die ATP-Finals. 2007 gewannen sie an der Seite von Andy Roddick und James Blake den Davis Cup. Kein Titel ist ihnen verwehrt geblieben.
Was bedeutet das Karriereende der Bryans jetzt fürs Tennis, speziell für die Doppelkonkurrenz? Und wo siehst du ihren Platz in der Tennisgeschichte, ihren Stellenwert?
Das Doppelspiel ist derzeit so offen wie lange nicht. Es gibt nicht das eine bestimmende Doppel, das als Favorit in jedes Turnier geht. Man hat das ja zum Beispiel bei den French Open 2019 gesehen, als Kevin Kravitz und Andreas Mies aus heiterem Himmel Grand Slam Sieger wurden. Die Bryans werden auch in Jahrzehnten noch als Synonym für Herren-Doppel fungieren. Ganz bestimmt. Natürlich steht das Einzel an oberster Stelle, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber in der Tennis Hall of Fame in Newport werden die beiden einen ganz, ganz besonderen Platz einnehmen. Da bin ich mir sicher.
Stand jetzt beenden sie ihre Karriere nach 1108 gewonnenen Matches, nach 438 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste, nach 16 Grand Slam Siegen, dem Career Slam im Doppel, ihrem Olympiasieg 2012 und 119 Titeln insgesamt. Den letzten holten sie noch Anfang des Jahres in Delray Beach, also vor Covid-19, mit immerhin schon 42 Jahren. Kann diese Titelsammlung jemals getoppt werden aus deiner Sicht?
Nein, da bin ich mir relativ sicher. 119 Titel? Roger Federer wird sich an den 109 Titeln von Jimmy Connors wohl schon die Zähne ausbeißen. Aber um 119 Titel zu gewinnen, muss ein Doppel wahrscheinlich knapp 20 Jahre zusammenspielen. Und das sehe ich nicht mehr. Die Bryans werden als Doppelspieler wohl unerreicht bleiben.
Die US Open, die hatten die Bryans im Vorfeld ohnehin schon gecancelt, aber unsere Kollegen von Chip und Charge sind am kleinen gelben Ball natürlich dabei, melden sich täglich mit Hintergründen und Analysen zum Grand Slam in New York, wo natürlich hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt, Stand jetzt außer bei Spotify.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Annemiek van Vleuten ist im Straßenradsport einfach eine Klasse für sich und deshalb auch unser Top des Tages. Das hat sie bei der EM auch mal wieder eindrucksvoll untermauert. Die Weltmeisterin ist nun auch Straßeneuropameisterin der Radfahrer. Im Sprint hat sie sich den Titel gesichert vor Elisa Longo, Borghini aus Italien und Katarzyna Niewiadoma aus Polen. Die wurde Dritte. Lisa Brennauer wurde übrigens Sechste.
Unnötig wie ein Kropf und deshalb auch ein absoluter Flop. So empfinden viele Bundesliga-Trainer die Länderspielansetzung in der nächsten Woche. Nations League hin oder her, die Spiele stören einfach die finale Vorbereitung auf den Pokal und die neue Bundesliga-Saison, die ja auch schon bald wieder anfängt. Vor allem bei Teams, die sich im Neuaufbau befinden und neue Automatismen einüben wollen müssen, bemängelt zum Beispiel Bruno Labbadia. Und dann stellen die Länderspielreisen natürlich auch in Zeiten von Covid-19 immer ein Infektionsrisiko dar. Darauf wies unter anderem Lucien Favre hin und kommentierte, darüber ist niemand glücklich. Und das ist beim grundsätzlich eher moderaten Lucien Favre schon eine deutliche Kritik.
Geburtstagskind des Tages.
Er ist der König der Schwinger, ja, Schwinger, nicht Swinger. Und er feiert heute seinen 41. Geburtstag. Happy Birthday, Jörg Abderhalden aus der Schweiz.
Ja, Schwingen sollten wir ganz kurz erklären für alle Nicht-Schweizer. Das ist eine Variante des Freistil-Ringens und wird auf einer mit Sägemehl gepolsterten Fläche ausgetragen. In der Schweiz ist Schwingen Nationalsportart.
Und Jörg Abderhalden ist der größte Star, den der Sport da je hervorgebracht hat. Er gewann neben zahlreichen kleineren Titeln auch die drei sogenannten Königstitel, nämlich die Schwingfeste in Bern, Luzern und Aarau und als einziger der Schwingerkönige auch noch das Unspunnenfest und das Kilchberger Schwinget, quasi den Swinger Grand Slam. Na, jetzt habe ich auch Swinger gesagt, Schwinger Grand Slam natürlich.
Wahnsinn, oder? Zwischen 1998 und 2007 dominierte er die Szene, ehe ihn schwere Verletzungen an Schulter und am Knie dann stoppten. Abderhalden kämpfte sich zwar nochmal an die Spitze zurück, gab dann Ende 2010 aber doch seinen Rücktritt bekannt.
Der gelernte Schreiner leitet mittlerweile seine eigene Holzmanufaktur, tritt regelmäßig im Schweizer TV auf und musste sich zuletzt von einer Covid-19-Erkrankung erholen. Mittlerweile sind er und seine Familie aber wieder genesen und können hoffentlich heute den 41. Geburtstag gebührend feiern. Happy Birthday, Jörg Abderhalden.
Ja, und lass schwingen, Jörgi.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 54 Jahren löste Rudi Altig einen bis dato nicht gekannten Radsportboom in Deutschland aus. Auf dem Nürburgring, da sicherte sich Altig nämlich den WM-Titel 1966 in einem extrem langen Endspurt gegen seinen Teamkollegen Jacques Anquetil.
Der größte Erfolg für Altig in dessen Radsportkarriere und zudem hatte er sich ja richtig durchbeißen müssen, wie in seinem ganzen Leben, auch in seiner ganzen Laufbahn als Sportler.
Die Eltern hatten wenig Geld, seine Karriere startete Altig daher auf einem geliehenen Rad und er gewann gleich bei seinem Debüt das Rennen. Nach dem Junioren-WM-Titel 1953 wechselte er dann zunächst auf die Bahn, auch da gewinnt er die WM in der Einzelverfolgung und dann wechselt er zurück auf die Straße. Das grüne Trikot der Tour gewann er dann ebenso wie insgesamt 8 Etappen bei 4 Starts, aber für die Berge, da war er einfach zu schwer.
Auch seine Auftritte bei WM-Rennen sind zunächst, sagen wir mal, mäßig erfolgreich. Bis zum 28. August 1966, wir haben es schon angesprochen, Altig und Teamkollege Ante Kiel lieferten sich im Kampf um den Sieg ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Sprint wurde das Ganze dann entschieden. 2 Kilometer vor dem Zielstrich hatte Altig sich bereits an die schmerzverzerrten Beine gefasst und...
Ja, er biss trotzdem dann auf die Zähne, trotz der Schmerzen in den Beinen, holte das Letzte aus seinem Körper raus und gewann am Ende tatsächlich den WM-Titel und das Regenbogentrikot. Altig hatte es geschafft. Die Begeisterung in Deutschland für ihn und den Radsport war auf einmal riesengroß. Er wurde sogar zum Sportler des Jahres gewählt. Wie sauber er allerdings bei seinem Titelgewinn war, ja, das steht auf einem anderen Blatt.
Stand jetzt aktuell.
Die neue Bundesliga-Saison wirft langsam aber sicher ihre Schatten voraus und wir blicken hierbei Stand jetzt schon jetzt mal genauer auf die 18 Clubs. In unserer Vorschauserie geht's heute um Bayer Leverkusen und Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm, dem Podcast hier auf meinsportpodcast.de zu Bayer Leverkusen. Der beantwortet uns stellvertretend für die Werkself die 5 Fragen an die Saison. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Mein Fazit fällt nach wie vor etwas enttäuscht aus, muss ich sagen, weil eine direkte Champions League Qualifikation definitiv drin gewesen wäre. Ja, es scheiterte maßgeblich nach der Corona-Pause, muss man sagen. Man ist dann zwar mit dem Sieg gegen Mönchengladbach reingekommen, hat danach aber einfach zu unkonstante Leistungen gezeigt und auch unnötige Niederlagen gehabt, natürlich auch diese hohen Niederlagen gegen Bayern München, aber vor allem gegen den VfL Wolfsburg. Die taten richtig weh, man hat auf Schalke nicht gewonnen, was man hätte tun müssen, also im Grunde genommen bleibt Bayer Leverkusen oben für mich der größte Verlierer der Corona-Pause. Hat man sich aber selber zuzuschreiben, weil man hätte das Ganze auch schon vor der Corona-Pause ein bisschen mehr fixieren können. Auch in der Hinrunde hat man viele Punkte liegen gelassen. Also es ist erneut die typische Leverkusener Leier, muss man sagen. Zu unkonstant und am Ende ist man den Zielen dann hinterhergelaufen. Ich meine, klar, DFB-Pokalfinale war toll, aber auch da hat man sich ja nicht von der allerbesten Seite gezeigt. Auch in der Europa League, dann bei diesem kleinen Turnier, war es auch nicht so gut, muss man ehrlicherweise sagen. Also da ist Nachholbedarf und da ist die Saison vielleicht auch gar nicht mal so gut aufgearbeitet worden. Also mein Fazit eher enttäuschend oder enttäuscht.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Ja, das leitet sich ja aus der vorherigen Frage ab, ne? Also man muss konstanter werden, man muss noch ein bisschen mehr Stringenz haben im Offensivspiel meiner Meinung nach. Also das fehlte mir dann doch noch. Ja, und es muss Qualität kommen. Also es müssen Spieler kommen, die auch in der Defensive die nötige Qualität haben, weil vorne gewinnst du Spiele, hinten gewinnst du Titel. Und das sollte dann durchaus mal das Ziel sein. Also man spielt jetzt Europa League und da dann nochmal anzugreifen und das Ganze auch wirklich versuchen, ernsthaft anzugehen. DFB-Pokal ist immer ein Ziel. Und auch in der Bundesliga muss man dabei sein. Also man wird sonst, also von Leipzig wurde man ja schon überholt, das muss man fairerweise sagen. Also fairerweise für die Leipziger, enttäuschenderweise für uns. Aber auch Borussia Mönchengladbach ist ja immer ein Konkurrent, der da mitspielt. Also da mehr Konstanz, mehr Qualität, mehr Stringenz in Offensivaktionen. Ich glaube, dann könnte das ganz gut werden.
Wer ist der Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Ja, keine Ahnung, ne? Ist ja noch niemand da. Also es ist noch keiner weg und noch niemand da. Es ist eine sehr interessante Situation gerade in Leverkusen. Keiner weiß so wirklich, wie es weitergeht. Ich meine, Kai Havertz wird den Verein verlassen. Die Frage ist halt nur, für wie viel und zu wem. Also Chelsea wird es dann ja wohl werden, ob sie 100 Millionen werden, das einmal dahingestellt. Ich weiß nicht, ob es dann einen Hoffnungsträger gibt. Das Schöne ist, dass sich, glaube ich, jetzt einige Spieler diese Last teilen können. Das sind gerade so 2 Spieler, die mir einfallen sind. Kerem Demirbay und Nadim Amiri. Da hoffe ich, dass die noch mehr in eine verantwortungsvolle Rolle wachsen. Gerade Kerem Demirbay, der schon gute Ansätze gezeigt hat gegen Ende der letzten Saison. Wo ich echt hoffe, dass der sich so auf der Zehnerposition vielleicht oder Amiri auf der Zehnerposition statt Havertz dann festspielen kann. Florian Wirtz ist noch kein Hoffnungsträger, aber ist natürlich ein hoffnungsvoller Spieler. Und dann kann man mal gespannt sein, wer denn überhaupt noch da ist. In der Offensivreihe wird ja wohl ordentlich durchgemischt wahrscheinlich. Alario, Volland, Bailey, alle zum Verkauf angeboten. Mal gucken, was da noch so kommt. Patrick Schick ist ja im Gespräch, der ja letztes Jahr noch in Leipzig gespielt hat. Das wäre natürlich eine tolle Verstärkung und auch sonst wird man versuchen, Peter Bosch im Offensivbereich noch einiges an die Seite zu stellen, um da seinem Spielsystem zugute zu kommen und dann hoffentlich auch Erfolg zu haben. Also, wie gesagt, nicht einen Hoffnungsträger, es gibt viele, deswegen, also letztes Jahr hätte man sicherlich noch Kai Havertz gesagt, aber das ist ja ein Stück weit auch zum Glück dann nicht mehr so.
Was wäre das Best, was wäre das Worst-Case-Szenario für Bayer?
Das Best-Case-Szenario ist natürlich, dass man sich für die Champions League qualifiziert, dass man die Europa League gewinnt und ins DFB-Pokalfinale kommt. Das Worst-Case-Szenario ist, dass man in der Europa League-Gruppenphase ausscheidet, dass man sich nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert und dass man im DFB-Pokal in der zweiten Runde ausscheidet.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Leverkusen macht's wie 88, Sieg im Elfmeterschießen zum Gewinn der Europa League. Ich bin einfach nur so mutig.
Kevin Scheuren vom Leverkusen-Podcast Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportpodcast.de mit den 5 Antworten auf die 5 Fragen an die kommende Bayer-Saison.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Am Samstag startet also die 107. Tour de France in Nizza. Außerdem fährt die Formel 1 in Spa und Lewis Hamilton, der ist da drauf und dran, nach den meisten Poles und Podiumplätzen einen weiteren Rekord von Michael Schumacher zu brechen. Sollte Hamilton nämlich auch in Spa gewinnen, hätte er Schumachers Marke von 91 Karrieresiegen erreicht. Und das wäre dann ein weiterer Meilenstein für Hamilton, um am Ende der Saison dann auch geteilter Rekordweltmeister zusammen mit Schumi zu werden. Mehr Infos dazu gibt es natürlich bei Starting Grid, unserem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Ja, dann schauen wir nochmal auf Fußball, denn morgen Abend greifen die Frauen des VfL Wolfsburg nach dem Champions League Titel mal wieder, muss man sagen. Und wie auch bei den Männern kommen die Gegnerinnen aus Frankreich. Olympique Lyon ist ein richtig harter Brocken. Wenn sie sich da durchbeißen, gewinnen auch die Wölfinnen das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Und die Bundesliga testet auch wieder, was das Zeug hält. Hertha gegen Eindhoven, Stuttgart gegen Bielefeld, Werder gegen St. Pauli. Das ist eine bemerkenswerte Partie. Ist ja schon fast ein Derby. Hoffenheim gegen Mainz und in der Ligue 1 geht der Ligabetrieb weiter. Außerdem startet ab Samstag die Segel-Europameisterschaft in Polen.
Und natürlich bringt der heutige Tag und bringt auch das Wochenende noch eine ganze Menge neuer Podcasts, die ihr euch natürlich hier auf meinsportpodcast.de anhören solltet. So zum Beispiel auch den Füchsle-Talk, den Podcast zum SC Freiburg. Und der hat eine spezielle Aktion heute für euch, aber das kann euch Moderator Michael Schröder besser selbst erzählen. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Malte. Andreas, der Füchsle-Talk ruft. Wir haben eine Abstimmung, die bis Sonntag läuft. Gesucht wird der tollste Fußball-Fansong Deutschlands. Toll ist, glaube ich, in diesem Fall durchaus bei dem einen oder anderen kursiv geschrieben. Der Millerntor hat damit angefangen und wir haben vom Füchsle Talk den Contestant gewählt oder wollen ihn wählen lassen von unseren Hörern, wer den SC Freiburg vertritt. Das Ganze könnt ihr bei uns machen auf unserem Twitter-Account Füchsle-Talk, Füchsle mit UE natürlich. Hört da bitte rein, es ist sehr lustig und diesmal auch ganz kurz. Das wird den einen oder anderen, glaube ich, freuen. Aber Vorsicht, es gibt vielleicht Ohrwürmer, wir sind da bitte nicht in Haftung zu nehmen.
Bevor uns jemand in Haftung nehmen will, sind wir lieber ganz, ganz schnell weg. Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Habt einen schönen Freitag, einen sonnigen Start ins Wochenende und viel, viel Zeit für euch, für eure Lieben und vielleicht auch für ein bisschen Sport. Geht laufen, geht paddeln, fahrt eine Runde mit dem Rad und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt. Jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.